in Anlehnung an die ausufernden Überwachungsgeschichten, die der 11. September nach sich gezogen hat, passt die Geschichte des diesjährigen 12. September, die ja, Auseinandersetzung, das halt aber immer noch und koppelt rück.
Ja, aber besser als gar nicht.
Gut. Also die Geschichte, die wir mit der Berliner Polizei erlebt haben im Rahmen unserer Demo Freiheit statt Angst gegen ausufernde Überwachungsangelegenheiten und anderes und ihre Folgen, die will ich hier mal kurz grob darstellen. Ich habe mir da so vier Standteile der Auseinandersetzung überlegt. Das ist übrigens Rechtsanwalt Johannes Eisenberg, der sozusagen durch den CCC organisiert die Betroffenen vertritt und die Auseinandersetzung, die juristische, mit der Polizei pflegt. Damit man das Ganze ein bisschen im Kontext versteht, was da passiert ist. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Video, wo dieser Fahrradfahrer von der Polizei scheinbar aus heiterem Himmel mal ordentlich auf die Fresse kriegt oder wie man das auch immer nennt. Will ich sozusagen noch mal kurz den Ablauf darstellen. Das unmittelbare Nachspiel, nachdem wir das Video rausgemacht haben und der Berliner Polizeipräsident reagiert hat, dann wird Johnny ein bisschen was zur juristischen Auseinandersetzung erzählen. Und am Schluss möchte ich noch ein paar Hinweise geben, was uns das Ganze bislang gelehrt hat. Das Ganze hat mit dem Thema Überwachung insofern zu tun, dass wir auch innerhalb des CCC so eine kleine Diskussion hatten. Auf der einen Seite haben wir ja hier anlassbezogen überwacht. Also wir haben uns ja immer gegen anlassunabhängige Überwachung ausgesprochen. Und klar ist, hier ist was passiert. Da hatten jede Menge Leute Kameras dabei, weil die ganze Szene hat sich halt neben dem CCC-Wagen abgespielt. Insofern, da gibt es nichts zu bedauern. Im Gegenteil, das ist sehr gut gelaufen. Aber es hat hier, nachdem wir das erste Video veröffentlicht haben, hat die Polizei halt angefangen, sich eine Geschichte zurechtzulegen, sage ich mal, die hätte stimmen können, wenn es nur dieses eine Video gegeben hätte. Und wir haben halt zum Glück von sehr vielen Leuten am Schluss Videos bekommen, ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt, in natürlich unterschiedlichen Qualität, unter anderem auch von einem, der hat sich einfach eine ganze Stunde hingestellt und hat die Szene aus einigem Abstand dokumentiert, auch wo genau nichts passiert ist. Das war eigentlich, könnte man sagen, anlassunabhängig. Im Nachhinein muss ich aber sagen, ich bin sehr dankbar dafür, weil diese Lücke, die es da gab, wo nichts passiert ist, die haben die Beamten eben teilweise genutzt, um da Geschichten hereinzuerfinden von Leuten, die Gefangenenbefreiungen verhindert hätten, Fahrzeugblockaden und alles Mögliche, die wir halt durch dieses Video auch entschärfen konnten, um nicht zu sagen, ja, Lügen strafen konnten. Okay, um das Ganze nochmal kurz, wie gesagt, im Kontext zu sehen. Es gab zu der ganzen Angelegenheit eine Vorgeschichte, die mit dem Lautsprecherwagen des sogenannten antikapitalistischen Blocks zusammenspielt. Die haben einen als strafrechtlich relevant eingestuften musikalischen Beitrag, Wir wollen keine Bullenschweine, in der gebotenen Lautstärke offenbar gespielt und haben somit einen Vorwand geliefert, quasi zu kontrollieren. Die Polizei hat sich aufgebaut, das ging auch über die diversen Funkkanäle. Und was wir dann, ich war sozusagen an dieser Stelle Teil der Demoleitung, gemacht haben, ist, dass wir den Verbindungsbeamten kontaktiert haben und dem direkt die Personalien von Beifahrer und Fahrer besorgt haben, damit hier kein Zugriffsgrund während der Demonstration entsteht, diese Leute zu verhaften. Das war also die Idee eines Deeskalationsmanövers. Eigentlich kann man sagen, war die Sache oder hätte die Sache damit bewendet sein können. Allerdings ist offenbar diese Personalübermittlung von den Verbindungsbeamten überhaupt nicht weitergegeben worden. Es wurden also dann von einem anderen Polizeitrupp nochmals die Personalien aufgenommen. die, wie gesagt, davon gar nichts wusste. Das ging relativ schnell. Und dann wurden die, weil die Demo ja noch lief, wurde der Fahrer also aufgefordert, jetzt weiterzufahren, was er auch gemacht hat. Und genau das ist ihm zu Verhängnis geworden. Damit hat er wiederum nach polizeilicher Darstellung die Einsatzkräfte gefährdet, indem er nämlich zu schnell losgefahren ist. Nachdem sie ihn also mehrfach aufgefordert haben, fahren Sie weiter, all das gibt es, wie gesagt, auf Video. Und jetzt hat er also gleich Menschenleben und Einsatzkräfte gefährdet und somit war dann natürlich eine Verhaftung angesagt, die gegen 1822 stattgefunden hat. Es waren sofort Anwälte da, die Situation war friedlich, es waren alles erfahrene Leute sozusagen. Und der Wagen wurde durchsucht, die Musik-CDs als Tatmittel sichergestellt, die Szene wird abgesichert. Diese Absicherung ist wichtig zu verstehen, dass es einen Standardablauf gibt. Wenn eine Verhaftung stattfindet, dann gibt es immer so einen Halbkreis oder je nach Situation vielleicht auch einen größeren Kreis von Beamten, die die Verhaftung absichern. Des Weiteren fährt dann ein individueller Gefangenentransporter vor, wenn tatsächlich die Leute dann abtransportiert werden. In diesem Fall war das aber gar nicht der Fall. Es gab, wie gesagt, diesen Absicherungskreis der Polizisten, alles eine ziemlich friedliche Szene, die wir im Video auch gleich noch sehen werden vielleicht. Da stehen Leute drum, die Polizei mischt sich zwischen die Leute, die da rumstehen, guckt, ob es da irgendwelche Gründe für Zugriffe oder Platzverweise gibt. Gegen 18.47 Uhr hat es aber immer noch keinen Grund für weitere Maßnahmen gegeben. Die Personalien sind festgestellt, die Beweismittel sichergestellt, den Leuten werden die Handschellen abgenommen und eigentlich ist die Nummer jetzt vorbei, hätte man sagen können. Also hier gibt es kein Eskalationspotenzial mehr. Es hat allerdings im unmittelbaren Anschluss eine Verhaftung dann noch gegeben, die eine wichtige Vorgeschichte hat. Das ist eine Frau aus dem CCC-Umfeld, sage ich mal, die es geschafft hatte, eine Beamtin, die ihr ziemlich rüppelhaft ein Halstuch weggeschlagen hat. Die hatte sie nach ihrer Dienstnummer gefragt, es wurde verweigert. Dann hat sie sich an den Deeskalationsbeamten gewandt. Der hat dann dafür gesorgt, dass sie diese Dienstnummer bekommen hat. Und die Retourkutsche war dann, dass die hier im Bild rechts zu sehende Beamtin sich dann offenbar an ihre Kollegen gewandt hat, ob man nicht irgendeinen Vorwand findet jetzt gegen die Frau, der sie ihre Dienstkarte und ihre Dienstnummer hat ausgeben müssen, vorzugehen. Die sichten dann nochmal kurz die Videoaufnahmen mit dem Zivilbeamten, finden offenbar auch einen Vorwand, obwohl die ihre Personalien sowieso schon übermittelt hat und daraufhin wird sie verhaftet. Hier bildet sich jetzt eine Menschentraube drum, die versucht, den Grund der Verhaftung herauszufinden und was das alles soll. Und genau das ist die Szene, wo quasi das von uns als Hauptvideo bezeichnete, was ihr wahrscheinlich alle kennt, ansetzt, wo also Leute rumstehen, diskutieren und auch dieser Fahrradfahrer hinzukommt und fragt, was das dann alles soll. Wir haben wegen diesen sehr umfangreichen Videomaterialien, die wir da insgesamt zusammengetragen haben, soll ich mal ganz kurz das Richtige heraussuchen, haben wir Zusammenschnitte machen lassen von seiner Videoschnittklitsche, wo wir auch die Polizeivideos, die wir durch die Akteneinsicht bekommen haben, mit reingepackt haben. Die will ich jetzt noch mal kurz der Vollständigkeit halber hier in der Hoffnung, dass da mitkommen. Also hier sieht man, dass es, wie gesagt, die da abgeführt wird. Hier im Bild übrigens gut zu erkennen, ist der Zugführer, der einzelne mit der Deutschlandflagge auf dem Revers. Das ist aber keine, wir haben uns da sachkundig gemacht, es ist offenbar keine private Veranstaltung, dass der irgendwie seinen Nationalstolz ausdrücken muss, sondern der war, wenn ich es richtig verstanden habe, mal im Kosovo oder irgendwas und darf das dann dienstlich tragen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, den Mann zu beobachten, weil dem seine Körperhaltung und insbesondere auch seine Blickrichtung quasi gleichbedeutend mit stillen Kommandos an seine Beamten sind, was man insbesondere bei der Prügelszene sehr deutlich sieht. Dass also in dem Moment, wo er sein Gesicht abwendet, setzen die Beamten auch, hören sie mit dem Prügeln auf und ziehen den Mann ab.
Ja, hier sofort wieder ein Nachlaufen von weiteren Personen.
Das ist das Polizeivideo.
Ja. Ich nehme, glaube ich, doch den Quicktime Player.
Da sofort hier eine Personengruppe von ca. 30 Personen.
Ich habe den Eindruck, VLC kriegt das nicht ordentlich hin. Entschuldigung. Versuchen wir es mal mit Quicktime. Spenden für einen neuen Rechner dann ein andermal.
Ja, hier sofort wieder ein Nachlaufen von weiteren Personen. Sofort hier eine Personengruppe von ca. 30 Personen, die hier dieser Freiheitsentziehung, die vorhin gekündigt wurde, nachlaufen, sie den Unmut äußern.
Also links oben ist das für die Zeit.
Wir haben schlichtweg ein Problem mit dir gehabt.
Die sind alle zeitsynchronisiert. Es gibt zwei Polizeivideos, die anderen sind immer identisch. Aber in diesem Durchlauf sieht man das eine Polizeivideo. Und das bildet die Echtzeit ab, deswegen weiß man auch, wie lang die Szene insgesamt ist.
Hier, wie man sieht, ist eigentlich auch noch alles entspannt.
Jetzt haben wir 30 Sekunden, 28 Sekunden Leerphase. Da gibt es also nur Polizeivideo, das wir ja anderthalb Monate nicht kannten.
Ja, weil alle auch dachten, da passiert nichts mehr.
Ja, und in dieser Zeit hat die Polizei die angeblichen Widerstandshandlungen und Gefangenenbefreiungsaktionen herein interpretiert. Denn wir kannten ja dieses Video nicht. Das waren dann angeblich 2 Minuten.
So, jetzt setze ich hier mal kurz zwischen. Hier sieht man gleich eine nicht ganz unwichtige Szene. Hier schubsen sie ihn schon mal weg, aber er fügt sich ja noch den Anweisungen.
Was heißt noch?
Ja, noch, ne, gut. Toll, jetzt ist der Ton weg.
Des entsprechenden Einsatzfahrzeuges der Polizei auf
der
Ganz kurz, hier sieht man unten. Ach komm, jetzt mach doch mal mit hier. Entschuldigung, bei dem unten links Video sieht man jetzt, wie sie quasi, so haben wir das interpretiert, sich zu der im Folgenden zu sehenden Straftat verabreden. Wir haben ja zwei Hauptbeamte, die sozusagen an dem beteiligt sind. Das eine,
muss man zeigen, warte mal.
Ja,
das eine, also das ist sozusagen der, den wir immer Schläger nennen. Das ist auch der, das ist auch der, nein, hört mal auf. Das ist ja nicht schön, was dann passiert. Halt doch mal an. Das ist der, der später schlägt. Und dann gibt es noch einen, den wir Reißer nennen. Der Schläger ist aber auch der, den ihr gesehen habt, wie er den Fahrradfahrer nach vorne gestoßen hat. Der Schläger ist auch der, der den Fahrradfahrer in der Szene davor nach vorne geleitet oder vor sich her schiebt, ihn dann nach vorne schiebt. Und der Schläger ist auch nach der Dienstnummer gefragt worden. Und bezüglich des Schlägers hat der Fahrradfahrer auch Aufzeichnungen gemacht, die abhanden gekommen sind bei der weiteren Aktion. Der Schläger, das ist ja die Situation, nachdem der Fahrradfahrer von ihm nach vorne gestoßen worden ist und dann da stehen bleibt und sich anfängt, Aufzeichnungen zu machen. Daraufhin ist der zurückgegangen an dem Fahrzeug vorbei und geht nun hier und zeigt mit dem Arm nach vorne, erzählt irgendetwas. Und dann löst sich aus dem Pulk, aus der Horde dieser Polizeibeamten noch ein weiterer und geht mit ihm zusammen. Das sehen wir dann später noch auf dem zweiten Polizeivideo. Das hatten wir alles nicht auf Demonstrantenvideos, also auf Zivilistenvideos. Das sieht man aber nachher auf den Polizeivideos. Löst sich dann und geht zusammen mit ihm nach vorne, räumt den Platz frei und schlägt dann zu, beziehungsweise...
Kommen jetzt hier gleich an, quasi. Zu erkennen ist in dem Bild unten rechts jetzt, der, den wir den Zieher nennen, der hat eine grüne Trinkflasche in der Brusttasche. Hier.
Ja, das ist der Reißer oder Zieher. Ja. Genau.
Ich sehe schon.
Jetzt würde ich an der Stelle mal auf das linke obere Video gucken. Das ist das Polizeivideo. So, halt mal an. Es geht nicht.
Schon zu spät.
Ja, das müssen wir üben. Ja, wir sind ja schon zurück. Viel zu weit. Das ist jetzt der Reißer. Aber wir haben eben den Beginn dieser Szene nicht gesehen.
Wo der da...
Also man müsste es ja nochmal zurücklaufen lassen, damit man sieht, wie die nach vorne gehen. Das ist ja jetzt das Bild, das kennen ja alle. Aber da sagt die Polizei ja auch, dem sei was vorangegangen. Das ist übrigens eine klassische Widerstandshandlung, die der Fahrradfahrer hier zeigt. Das meint die Polizeiführung, sei eine Straftat. Nämlich, dass der einfach nicht mitgeht, wenn er unangesprochen einfach am Trikot gezerrt wird, um zusammengeschlagen zu werden. Dass er da so eine natürliche Angstreaktion zeigt. So, den kennen wir hier. Ja, das ist das zweite Polizeivideo.
Ja, das ist eben, weil wir haben mit der... Bei der Videomontage ist uns einfach irgendwann...
Wir können nicht fünf Bilder nebeneinander bauen. Ja. Wir können nur vier Bilder und deswegen brauchen wir eben die Durchläufe mit den beiden Polizeivideos, die unterschiedliche Perspektiven zeigen.
Gut, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig dir jetzt die Szene ist. Man sieht hier quasi, wie die nach vorne gehen. Wir haben dann aber in dem anderen Video sieht man, wie die Beamten noch die Leute drumherum zur Seite schützen.
Also halt mal an. Naja, also man, wenn man zwei Bilder zurückgeht, sieht man den Schläger. Die räumen da einen im Wege stehenden Demonstranten weg. Das ist der Schläger.
Du meinst jetzt auf dem Video oben links.
Ja, ja. Ja. Das sieht man nachher nochmal besser.
Ja, ich glaube, auf dem zweiten Video.
Man kann es ja mal weiterlaufen lassen.
Also hier, wie gesagt, ist bemerkenswert, die Polizeikamera dreht in dem Moment, wo die Beamten zuschlagen, weg.
Ja.
Und gut, hier ist das meiste schon gelaufen. Der Fahrradfahrer ist auch relativ schnell ohnmächtig. Das wird ihm immerhin von der Polizei später auch zugestanden, dass er da keine Widerstandsleistung mehr...
Nein, ganz im Gegenteil. Der Mann fängt sich einen vollen Treffer am Kinn und dann fängt er aber heroisch an, Widerstand zu leisten, indem er sich körperlich dreht. Die Polizei Polizeigriffen zu entwinden.
So, das war jetzt ein klein bisschen zu schnell. Ich will jetzt mal ganz kurz auf die Sache mit unserem Zugführer nochmal eingehen. Wie sagt der Mann mit der Deutschlandfahne? In diesem Video sieht man das ganz gut. Na. Also ihr seht den hier stehen, in dem Video unten rechts, ihn hier, genau. Und man beachte sozusagen den Ablauf, was die Beamten mit dem da unten machen und wie er sich dazu von der Körpersprache her verhält. Er guckt also sehr deutlich zu, was übrigens in seiner Aussage nicht so deutlich von ihm zu Protokoll gegeben wurde. Und in dem Moment, wo er dann sich wegdreht, gehen auch die Beamten mit dem mittlerweile am Boden liegenden wieder nach oben. Ich sehe schon, nächstes Mal anderen Rechner mitnehmen. Das ist jetzt hier leider ein bisschen schlecht von mir. Hier genau seht ihr, wie er nach unten guckt. Also hier, während sie ihn am unten behandeln, guckt er nochmal hin, das ist alles okay, weitermachen. Und dann irgendwann dreht er sich halt weg.
Der ist auch ein ganz aktiver Genosse.
Ja, lauter nette Menschen.
Da fragt man sich, ob der nüchtern ist.
Dann seht ihr also, wie sie ihn dann wegtragen.
Das nennt man Glocke, was sie jetzt gerade die Horde da bildet.
Genau. Wobei er halt die Spitze der Glocke ist. Und hier ist das sozusagen der jetzt relevante Teil, ist hier gelaufen. Ich will jetzt noch mal ganz kurz, weil man da diese Vorszene besser sieht, auf das zweite Video eingehen, auf genau diese Szene, wo sie sich da den Platz frei prügeln.
Ja, das ist leer. Das ist richtig. Das zweite Polizeivideo setzt später ein, 24 Sekunden später ungefähr. Ist aber dieselbe Zeit.
Sie haben schlichtweg ein Problem mit ihr gehabt.
Ja, sie haben sich
Das ist jetzt die Situation, wo die angeblich Vermummte festgenommen wird. Die Leute stehen friedlich am Heck dieses Kraftwagens.
Laut polizeilichen Aussagen blockiert der Fahrradfahrer übrigens hier bereits den Abtransport der Gefangenen, wobei der ganz woanders ist. Ja. Nicht dahinter. Na, müsste das eigentlich gleich wieder einsetzen.
Das ist jetzt nochmal eine ganz neue Version. Da ist ja nichts passiert. Das kennt ihr schon, das Bild. Da geleitet der Schläger ihn nach vorne. Jetzt setzt ein die Forderung nach Dienstnummer.
Genau, und hier sehen
und jetzt müsst ihr euch auf links oben konzentrieren. Jetzt kommt der Schläger nach hinten. Da kommt er. Das ist derselbe. Jetzt löst sich der Reißer. Der Schläger schlägt hier erstmal, um warm zu werden, eine Beobachterin zur Seite. Der Reißer bewegt sich zielstrebig auf einen im Wege stehenden Demonstranten, den er da wegräumen will. Der Schläger wendet sich dann von der Demonstrantin ab, weil er die ja schon geschlagen hat. Mehr will er ja nicht, um seinem Namen gerecht zu werden, erreichen. Geht nun.
Also hier sieht man das nochmal ganz kurz. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz zurück. Hier seht ihr nochmal kurz, wie er sie da... Sehr ordentlich.
Das ist übrigens der Reißer hier, der hier angerollt kommt. Dieser Herr wird jetzt zur Seite geräumt, hier dieser Langhaarige. Und jetzt gehen beide Schläger, Reißer. Jetzt kommt Reißer hier, zieht ihn, der Schläger wartet da, wirft ihn dem Schläger in die schlagbereite Faust, er verpasst ihn einen ans Kinn. Und der Polizeibeamte hat nichts Besseres zu tun, als diese hysterisierte Beobachterin zu filmen, anstatt die Straftaten zu dokumentieren, die da stattfinden. Die anderen Fotos, Videos, damit haben die ja nicht gerechnet. Die wollten das auf diese Weise dokumentieren, was da geschah. Um Interpretationsspielräume zu erhalten.
Es ist übrigens auch bemerkenswert, dass beide Polizeivideokameras nicht die korrekte Uhrzeit eingestellt hatten. Allerdings muss ich dazu sagen, die meisten der von uns erstellten Videos auch nicht. Bei der Polizei.
Aber ihr werdet ja nicht dafür bezahlt.
Bei der Polizei haben wir dann aber erfahren, dass das Absicht ist, um genau Interpretationsspielräume zu erhöhen. Dass man also die Uhrzeiten nicht korrekt einstellt.
Na, das weiß man nun wieder nicht. Vielleicht gut. Können Sie es nicht besser.
Also das soweit zur Situation. Nochmal, wir hatten auch tatsächlich uns die Frage gestellt, ob der Schläger hier im Bild nochmal zu sehen, etwas oberhalb von dem Beamten, der ihn da hinten am Rücken nimmt, was der eigentlich genommen hat. Weil der einen leicht psychopathischen Eindruck vermittelt. Es gab, wie gesagt, dieses eine Hauptvideo, was wir ja Samstagabend noch am Tag der Demo ins Netz gestellt haben, was dann auch relativ zügig die Verbreitung durch die Medien gefunden hat. Interessanterweise sah sich der Polizeipräsident genötigt, bereits am Sonntagmittag auf Anfragen entsprechender Journalisten eine Erklärung dazu abzugeben, die wir dann später zum Anlass genommen haben, auch gegen den Polizeipräsidenten vorzugehen, weil er sich die Schutzbehauptung der Beamten, die also eine Geschichte erfunden haben, die, wie gesagt, wenn es dann nur dieses eine Video gegeben hätte, vielleicht hätte passen können. Hier wurde also behauptet, trotz wiederholter Aufforderung, den Ort zu verlassen, störte insbesondere ein 37er Walter. Die Beamten erteilten ihm schließlich einen Platzverweis, nachdem auch dieser wiederholt ausgesprochen war und der Mann keine Anstalten machte, dem nachzukommen, nahmen ihn die Polizisten fest. Hierbei griff ein Unbekannter in das Geschehen ein und versuchte, den Festgenommenen zu befreien, was die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt verhinderten. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Tatort. Der 37-Jährige erlitt bei seiner Festnahme Verletzungen im Gesicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Also, wie ihr seht, lässt sich das schwerlich mit dem, was wir in den Videos gesehen haben, in Übereinstimmung bringen. Sozusagen die juristischen Schritte waren, natürlich ist erstmal, also wir haben den entsprechend Betroffenen und auch einige andere zunächst einmal sozusagen zur Kanzlei von Johannes Eisenberg gebracht. Klar war da natürlich zunächst mal eine Strafanzeige des Betroffenen wegen den körperlichen Gewaltmaßnahmen. Wir haben auch noch am Sonntag oder was dann Montag früh bei der Gerichtsmedizin entsprechende Feststellungen machen lassen, welche körperlichen Schäden da entstanden sind. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen magst.
Ja.
Vielleicht kurz.
Also die Presseverlautbarung des Polizeipräsidenten war ja nicht nur eine Verlautbarung auf Anfrage, sondern die hat er auf seine Homepage gestellt, und zwar gegen Sonntagmittag. Das Hauptvideo, also die Szene, wo der Reißer reißt und der Schläger schlägt, war etwa vom Samstag 23 Uhr oder 22 Uhr an im Netz an verschiedenen Stellen zu finden. Und etwa ab 23 Uhr konnten wir später bei den Akteneinsichten die Verdunklungshandlungen der beiden beteiligten Polizeibeamten feststellen, nämlich des Reißers und des Schlägers. Die Angaben, etwa so wie das Andi gerade geschildert hat, dass der Mann und andere erstens den Abtransport der Gefangenen behindert hätten, Platzverweisen zuwidergehandelt hätten und es zu Gefangenenbefreiungsversuchen des Fahrradfahrers gekommen sei, nachdem der festgenommen worden wäre. Also dazu muss man nochmal sagen, ich bin ja nun schon alter Mann und als Jurist verbildet im Westen. Ich habe mir immer vorgestellt, bei einer Festnahme wird einem zunächst einmal die Festnahme eröffnet. Das wird man in der Regel verbal eröffnen als Polizeibeamter und ein Festnahmegrund. Und vielleicht auch noch so ein bisschen was an Rechtsbelehrung zuteil. Aber so habe ich mir eine Festnahme nicht festgestellt. Und ich glaube, es ist auch keine Festnahme im polizeirechtlichen Sinne, sondern das ist eine Straftat eines Beamten, eine Körperverletzung im Amte und vielleicht auch eine Freiheitsberaubung, das werden wir zu anderer Zeit feststellen. Jedenfalls am Sonntagmittag stellte er das auf seine Homepage. Sonntagmittag etwa kamen die zu mir. Montagmorgen ließ der Fahrradfahrer seine Verletzung durch einen Gerichtsmediziner, der Berliner Gerichtsmedizin, feststellen, die im Wesentlichen darin bestanden, dass ihm die Lippe, die Ober- und die Unterlippe vom Kiefer gerissen worden waren. Das sieht man auf den Bildern, wenn man sich gewissenhaft ansieht, auch. Der Reißer nämlich reißt ihn nicht nur am T-Shirt, sondern er reißt ihm später auch durch einen Griff in den Mund die Oberlippe vom Kiefer. Und dann hatte er noch so multiple Verletzungen am Körper und am Kopf. Und am Montagmittag habe ich dem Polizeipräsidenten einen freundlichen Brief geschrieben und habe ihm gesagt, er möchte doch freundlicherweise zu seiner verlogenen Presseerklärung noch die Darstellung des Tatopfers tun. Das hat er abgelehnt. Daraufhin habe ich ihm am Dienstag eine Unterlassungsaufforderung geschickt und habe ihm angekündigt, dass ich meinerseits Ermittlungen anstelle und die Sache, und zwar nicht beim Polizeipräsidenten, der ja möglicherweise auch Ermittlungsrechte hat als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft, sondern bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstatte, und habe ihm dann, nachdem ich ganz aufgeregt einen Beamter des LKA anrief, wann denn meine Strafanzeige käme und meine Ermittlungsergebnisse, gesagt, die kriegt ihr nicht, denn ihr verdunkelt. Meine Ermittlungsergebnisse übergebe ich am Freitag dem zuständigen Generalstaatsanwalt. Da waren ja 5 Tage vergangen, und habe die dann am Freitag zusammen mit einer ersten, allerdings noch nicht so elaborierten Darstellung des Ergebnisses von mehreren Videos, also auch den Vorvideos, die aus Zivilistenkreisen mittlerweile aufgelaufen waren, übergeben. Damals noch unfertig, mit Standfotos haben wir das versucht, mit einer genauen Beschreibung. Wir haben das natürlich auch nicht so schön synchron bekommen. Ist ja technisch relativ aufwendig. Und am Freitag gegen 11 waren dann auch die sogenannten Ermittlungsergebnisse der Polizei bei der Staatsanwaltschaft, was überraschend war, denn normalerweise, und darauf kommen wir noch zu sprechen, sitzen die viele Wochen, wenn nicht Monate, auf ihren Ermittlungen, bevor die erstmals die Staatsanwaltschaft einschalten. Aber in diesem Fall war durch den Druck des Wissens, dass unsere Ermittlungsergebnisse bei der Staatsanwaltschaft landen, die genötigt, ihre ersten Ermittlungsergebnisse ihre sogenannten Ermittlungsergebnisse auch abzuliefern. Das waren im Wesentlichen verlogene Stellungnahmen von verschiedenen Polizeibeamten, unter anderem den Beschuldigten, zu dem, was da angeblich geschehen sei. Und es wurde behauptet, bereits am Dienstag dieser Woche vom Polizeipräsidenten, es gäbe ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen den Radfahrer, der habe Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet im Zusammenhang, was ja wiederum in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, wenn er selber Widerstand leistet, dann darf man ihn ja auch etwas härter anfassen. Und man weiß ja, wenn ein Bürger Widerstand leistet, dass er dabei Verletzungen fand. Das war der Stand sozusagen am Freitag. Und nun hatte natürlich der Polizeipräsident unsere Ermittlungsergebnisse. Und wir haben gedacht, das ist ja ein anständiger Mann, der ist ja auch für die Kennzeichnung von Prügelbullen auf Demonstrationen. Und deswegen wird er, wenn er unsere Ermittlungsergebnisse liest, ein Einsehen zeigen und sich auf unsere Seite schlagen. Aber nein, am darauffolgenden Montag trat er vor dem Berliner Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses aus und verlautbarte genau dasselbe wieder, sozusagen in Kenntnis dessen, was wir zusammengetragen hatten. Und daraufhin haben wir ihn verklagt und haben gesagt, du machst in der Sache den Mund nicht mehr auf. Schon gar nicht verleumdest du das Verbrechensopfer. Denn das ist ja nun ein allgemeiner Grundsatz, wenn einer Opfer einer Straftat wird, muss er sich nicht noch vom Täter oder Beteiligten an der Tat verhöhnen lassen. Das kann man ja einsehen. Wenn man eine Frau vergewaltigt, darf man nicht noch schlecht über sie in der Öffentlichkeit hinterher reden. Und viel besser ist es nicht, wenn ein Polizeipräsident über ein Opfer von prügelnden Bullen redet und dem die Schuld zuweist.
Wobei das verwaltungsgerichtliche Verfahren, kann man glaube ich sagen, diese Unterlassungserklärung zu bekommen, tatsächlich eine Runde gedauert hat. Die hatten also ein bisschen Probleme gegen ihren Polizeipräsidenten.
Naja, so kann man es auch nicht sagen, sondern das war jetzt Montag. Da waren also ungefähr 10 Tage vergangen. Die Staatsanwaltschaft hat die Sache dann auch ernst genommen, konnte sie ja auch wohl schlecht anders, weil mittlerweile ja mehrere Videos im Netz standen und eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit auf der Sache ruhten. Und wenn man jetzt mal die Struktur der Verteidigung der Polizeibeamten, also die Verdunklungshandlung, die am Samstag, den 12. in den Abendstunden mit den verlogenen Erklärungen der beiden Tatbeteiligten begannen, die sagten, wir haben ja nur Widerstand bändigen müssen und ihre eigenen Gewalthandlungen völlig verschwiegen, und auch deren Vorgesetzten, die stets nur die Gewalt, angebliche Gewalt der Demonstranten schilderten, aber eigene Gewalthandlungen nicht gesehen hatten, also unter anderem dieser Herr mit der Glatze und der Deutschlandfahne auf dem Revers, der nichts gesehen haben will, die liefen darauf hinaus, dass sie sagten, ist zwar nicht schön, was mit dem Mann passiert ist, aber ihr wisst ja nicht, was vorher war. Und vorher hat er ständig mit seinem Fahrrad den Polizeibeamten Behinderungen zuteil werden lassen, hat sie behindert, hat das Fahrrad dazwischen geschoben, ihm sind Platzverweise erteilt worden, er hat denen zuwidergehandelt, er hat Widerstand geleistet. Das war sozusagen die Geschichte, die darum rankten, weil sie nicht wussten, dass es weitere Videos gab. Und dann gab es eben diese Videos bereits in der ersten Woche, die aber noch nicht in diese Synchronisation gebracht waren. Und nun setzte ein heftiges Nachdenken bei der Polizei ein. Was können wir denn jetzt machen? Und dann haben sie ermittelt, naja, wenn man die Videos so aneinander hält, dann sind da 1,5 Minuten Zeit, die Videos nicht abbilden. Und da hat das stattgefunden. Und dann gab es also von denselben Beamten teilweise neue Zeugenaussagen, die dann sagten, aber in diesen 1,5 Minuten gab es also üble Widerstandshandlungen und Gewalthandlungen und diese Szene mit dem Fahrrad. Und dann haben wir im Wege der Akteneinsicht zunächst in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, das wir gegen den Polizeipräsidenten mit dem Ziel angestrengt hatten, ihm den Mund zu verschließen, das Tatopfer zu verleumden, diese Videos in die Hände gekriegt und haben gesagt, da haben wir ja ein Video, das zwar das eigentliche Tatgeschehen nicht zeigt, weil der Bulle irgendwie zart beseitet ist und seine Kamera weggehalten hat und lieber die schreienden Passanten und Zivilisten gefilmt hat als die schlagenden Bullen, aber der hat in Echtzeit alles abgebildet. Wir haben da also die 3,5 Minuten, die wir brauchen, durchlaufen und können jetzt anhand dieser Zeitmessung die Bilder einpassen. Im Übrigen hatten wir das zweite Video, das zwar teilweise unvollständig war, das aber wiederum die Vorbereitungsszene. Wir haben uns ja immer gefragt, was macht denn der Schläger der nach der Dienstnummer gefragt wird und sich so zielstrebig nach hinten bewegt. Da haben mir immer die Freunde von Andi gesagt, na, die verabreden sich, um den zusammenzuschlagen. Ich habe immer gesagt, das können wir doch nicht beweisen. Das denkt ihr euch aus, das wissen wir nicht. Kann ja sonst was gewesen sein. Aber genau die Interaktion zwischen ihm und dem Reißer zeigt eben dieses Video. Und so hatten wir nun 5 Videos, die das in Echtzeit nebeneinander montiert belegen. Und sie zeigen noch ein wesentliches Detail, das noch nicht zur Sprache gekommen ist. Als dieser sogenannte Gefangenenabtransport stattfinden sollte und die Manifestanten den Abtransport des Fahrzeuges behindert haben sollten, hatte dieser Glatzkopf mit Deutschlandfahne einem Mitglied, glaube ich, eures Clubs, die Personalpapiere weggenommen. Der stand davor, da hatte der dem aus Dafke die Personalpapiere weggenommen. Da hat er immer gesagt, ja, ich gehe schon weg, aber ich will meine Personalpapiere wieder haben. Da hat er immer gesagt, na, kriegst du in 2 Minuten wieder. Bleib mal so lange hier stehen. Ist doch klar, dass der nicht weggegangen ist. Also dieses sogenannte Behindern des Abtransportes war polizeigeneriert. Das war auch, wenn nicht eine Straftat, jedenfalls Verwaltungsunrecht, denn der hatte überhaupt keinen Anlass, dem die Personaldokumente wegzunehmen. Reine Schikane.
Nee? Der hatte durchaus einen Anlass.
Welchen denn?
Die Person hat den Ausweis freiwillig abgegeben, um als Zeuge bekannt gemacht zu werden.
Der hatte die nicht freiwillig abgegeben. Das hieß,
garantiert freiwillig.
Also du siehst auf dem Foto, auf den Filmaufnahmen, dass der 3-mal fragt, ich will meinen Personalausweis wieder haben. Und der sagt, den kriegst du nicht wieder. Warte hier 2 oder 3 Minuten, dann kriegst du ihn wieder.
Ja.
Also entschuldige mal, ich meine.
Da.
Ja, okay, aber man kann einfach nur sagen, das können wir euch auch vorspielen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Der verlangt mehrfach den Ausweis wieder und der Bulle mit der Glatze und der Deutschlandfahne am Oberarm sagt ihm, bleib hier, du kriegst ihn in 3 Minuten wieder.
Ja.
Also das sieht man da jedenfalls. Wenn du da warst, wirst du das auch nicht...
Das ist richtig, ich stehe ja direkt neben dem Typen.
Okay,
aber das
und das war jedenfalls nicht erlaubt, denn der war alphabetisiert, der hätte den Namen ablesen können, hätte ihn sich notieren können, hätte ihm den wiedergeben können. Er kann jedenfalls nicht behaupten, dass der den Abtransport des Fahrzeugs behindert hat, wenn er ihm den Ausweis nicht zurückgibt und sagt, bleib hier, du kriegst den Ausweis zunächst wieder. Lass mich hier nicht gerne der Lüge zahlen.
Das ist richtig.
Es ist ja, also
ich will jetzt gar
die
nicht,
Szene ist
ich
auch,
will sie nicht weiter beleidigen oder so, das war wirklich nicht meine Intention, aber die Person hat den Ausweis freiwillig abgegeben, sie wollte ihn natürlich wieder haben, das ist richtig. Und das ist auch der Grund, weswegen er da steht.
Ja.
Aber
ja.
Er hat ihn freiwillig abgegeben.
Ja, mach's
so viel muss korrekt sein.
Ja, klar.
Okay.
Das kann ich nicht sagen, das sieht man auf dem Video nicht, man sieht nur auf dem Video, dass der völlig fassungslos ist, dass er seinen Ausweis nicht wiederkriegt.
Ja. Also die Art und Weise. Also
das war jedenfalls der Grund, warum die da standen. Und nicht, weil sie den Abtransport behindern wollten. Dann gibt es noch ein Aperçu. Der eigentliche Anlass, diese Leute von diesem antikapitalistischen Kraftwagen da festzunehmen, war ja auch nicht, dass die irgendwie Polizeibeamte beleidigt haben. Das war zwar auch einer der Gründe, aber ein anderer nicht zu verschweigender Grund war ja der, dass die einen Kasten Bier ausgelobt haben für denjenigen, der als erster das geklaute Fahrrad des Abgeordneten Ströbel zurückbringt. Und das war ja eine Aufforderung zu einer Diebstahlshandlung. Wobei man sagen muss, unter gewissenhafter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konnte das auch so zu verstehen sein, dass sie einfach nur wollten, dass ein bereits geklautes Fahrrad zurückgebracht wird und den rechtmäßigen Besitzer Ströble wieder zugeführt wird und derjenige ein Bier kriegt. Jedenfalls war das ersichtlich, wenn es anders gemeint war, nicht ernst gemeint. Und ich habe mir dann später auch von Herrn Ströble bestätigen lassen, dass er keineswegs Wert darauf legte, dass wegen seines Fahrers das gar nicht geklaut war, die Besatzung dieses antikapitalistischen Kraftwagens sistiert würde. Der war sogar ganz aufgebracht, als er gehört hat, dass die Polizeibeamten sein Fahrrad zum Vorwand nehmen würden, da diese Bürger in dem antikapitalistischen Kraftwagen festzusetzen.
Vielleicht noch mal ganz kurz... Kannst du noch mal kurz was zum Stand des Verfahrens jetzt sagen?
Also dann haben wir den Polizeipräsident glücklos verklagt auf Unterlassung. Das hat dann seine Zeit gedauert, wie das eben bei deutschen Verwaltungsgerichten der Fall ist. Etwa Mitte November hat sich dann eine Richterin dazu verstanden, da gab es noch nicht diese synchronisierte Fassung.
Das war Ende Oktober schon.
Stimmt, Mitte Oktober hat sich eine Richterin dazu verstanden, sich einfach alle Videos anzugucken. Und dann hat sie einen ganz höflichen Brief an den Polizeipräsidenten geschrieben, dass man ja doch nach entsprechender Inaugenscheinnahme der Videos zu der Überzeugung kommen könnte, dass man so wie er den Sachverhalt dargestellt hat, das nicht darstellen könne, ob er denn nicht doch die Unterlassungsverpflichtungserklärung abgeben würde. Darwin hat er dann seitenlange Jeremiaden erwidert, warum er das nicht machen könne, weil er sich so ungerecht behandelt fühlte, weil ich ihm Vorwürfe machen würde in der Öffentlichkeit, dass seine Beamten diesen Radfahrer schlecht behandelt hätten. Daraufhin hat etwa Anfang um den 20. 21. Oktober das Gericht kurz entschlossen, für den 28. Oktober den Polizeipräsidenten persönlich zu einer Erörterung der Sache zum Verwaltungsgericht geladen und gesagt, er würde Wert darauf legen, dass der selber käme und nicht irgendein Stabsmitarbeiter dahin schickt. Daraufhin hat er am 25. Oktober erklären lassen, er würde sich sowieso zu laufenden Verfahren nie äußern und deswegen würde sich auch zu diesem Falle nicht mehr äußern. Was wiederum dazu führte, dass damit der Fall erledigt war und er zu dem Termin nicht kommen musste, weil er sich ja verpflichtet hatte, nichts mehr zu sagen. Nachdem wir das dann veröffentlicht haben, ist er dann aber wiederum gegen die Presse vorgegangen, hat erklärt, er hätte ja gar nicht gesagt, dass er nichts mehr sagen würde, er würde nur nichts mehr sagen. Und der Innensenator hat dann aber auch nochmal vorsichtshalber gesagt, aber er würde auch wirklich nichts mehr sagen. Man würde jetzt erstmal warten, was die Ermittlungen ergeben würden. Ungefähr 2 Monate, nachdem ich mehrfach auch darauf hingewiesen hatte, dass merkwürdigerweise die Ermittlungen wegen der angeblichen Widerstandshandlung des Radfahrers immer noch nicht bei der Staatsanwaltschaft angelandet sind, kam dann die Ermittlungsakte des Ermittlungsverfahrens wegen Widerstandsleistung gegen den Radfahrer zur Polizei. Die bestand aus den bereits bekannten ersten verlogenen Darstellungen der Polizeibeamten, die tatverdächtig sind, und dann weiteren teilweise von Tatzeugen, Polizeibeamten, die sich zu einem früheren Zeitpunkt schon geäußert hatten. Erklärungen, die versuchten, das ungeordnete Bild dieser Einzelvideos, die kannten ja noch nicht diese synchronisierte Fassung, die war da noch nicht von uns veröffentlicht, in Einklang zu bringen mit den tatsächlichen Bildern. Und da entstand dann das Märchen, dass in diesen 1,5 Minuten, die angeblich videofrei waren, diese Handlungen stattgefunden haben sollten. Wir kennen jetzt noch nicht die neuesten Schilderungen, die nachdem die synchronisierte Fassung entstanden ist und das auch widerlegt hat, von diesen Leuten abgegeben werden. Das Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten läuft. Das Ermittlungsverfahren gegen den Radfahrer wegen Widerstandsleistung ist noch nicht eingestellt. Der Staatsanwalt sagt uns, dass es natürlich delikat für die Polizeibeamten ist, ihre ersten Erklärungen im Lichte der Videos erklären zu müssen, dass er darauf wartet, ob es da aussichtsreiche Versuche geben wird. Aber die Polizeiführung selber hat, obwohl mittlerweile die synchronisierte Fassung auch dort bekannt ist, keinen Anlass gesehen bisher, in vertieftem Sinne disziplinarrechtlich gegen die Polizeibeamten vorzugehen. Die sind, so war in der Presse zu lesen, in Indienst versetzt, beziehen ihre Bezüge weiter und haben im Übrigen Folgen, jedenfalls soweit uns bekannt, bisher nicht zu tragen. Wir rechnen aber doch damit, dass in diesem Fall ausnahmsweise aufgrund der Dichte des videografischen Materials und der zahlreichen Zeugen, es gibt ja natürlich auch gerade durch die vielen Videoaufnahmen massenhaft Zeugen, wie beispielsweise dich, die man da identifizieren konnte. Wir selber haben als Anwälte Zeugen einvernommen, die Niederschriften über die Vernehmungen dann auch der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt. Wir wissen, dass zahlreiche zivile Zeugen von der Polizei vernommen worden sind. Deren Ergebnisse kennen wir nicht. Also die Akten sind bei der Staatsanwaltschaft nicht vollständig angelandet bisher. Wir rechnen aber doch damit, dass irgendwann im ersten Vierteljahr des kommenden Jahres eine Anklage erhoben wird. Was dann daraus wird, kann man schlechterdings nicht sagen. man wird sagen müssen, dass diese Polizeibeamten einen Grund gehabt haben, warum die an diesem Tage so verhetzt gewesen sind. Denn das war ja nicht der einzige Übergriff. Und möglicherweise verstehen die sich noch zu einem späteren Zeitpunkt zu erklären, warum die eigentlich so gehandelt haben. Der Mann hatte denen nichts getan. Das ist schlechterdings nicht zu erklären. Die Frau, die festgenommen worden ist, das ist auch ein Fall, den wir betreuen, hatte nichts getan. Es gab keinen Anlass, die festzunehmen. Es gab in den Videos, wir haben ja da 4 Stunden Polizeivideos, eine aus meiner Sicht aggressiv gefärbte Grundstimmung von vornherein. Offensichtlich haben die verkannt, dass sie es teilweise da mit Anwälten, mit Bundestagsabgeordneten, mit Leuten, die nicht dem allgemeinen Bild des autonomen Blocks entsprechend zu tun haben und dass sie da auf Leute treffen, die sich in anderer Weise auch gegen solche Gewalthandlungen dann zur Wehr setzen, beispielsweise auch mit so einer Aufklärungskampagne im Nachhinein. Das war ganz offensichtlich für die überraschend.
Ja. Wir haben jetzt heute nicht so schrecklich viel Zeit. Ich will jetzt noch mal kurz auf 1, 2 Punkte eingehen. Also ganz klar ist, wir haben da eine Menge Arbeit reingesteckt. Es haben sehr viele Leute, wie gesagt, Videos eingereicht. Wir haben Zeugenaussagen bekommen. Das war sehr hilfreich. Ich persönlich glaube, dass die Geschichte schon Auswirkungen hat, auch wie Polizisten sich behandeln. Ob wir jetzt die Kennzeichen bekommen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass so eine Nummer bei laufender Kamera nicht noch mal so schnell zu erwarten ist. Da bin ich jetzt vielleicht naiv, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir es schaffen, in das Ausbildungsprogramm der Polizei mit der Geschichte auch ein bisschen reinzukommen. Ja, naja, das.
Aber das sind zu viele heutzutage.
Ja, eben, das sind zu viele Kameras. Ich will, weil ich eben glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Beamten sich in Zukunft ein bisschen möglicherweise besser verhalten oder andersrum formuliert, dass wir durch diese Überwachung staatlichen Handels Chancen haben, die ein bisschen zu zügeln, nochmal auf 1, 2 Punkte eingehen, die technisch uns ein bisschen Arbeit erspart hätten. Also Uhrzeiten synchronisieren im Idealfall mit GPS wäre wirklich hilfreich. Die Tonaufzeichnung, ja, teilweise haben die Leute dann ihre ganz persönlichen Geschichten, während sie gefilmt haben, da besprochen, die nichts mit dem Geschehenen zu tun hatten. Also wie gesagt, man kann das auch nutzen. Die Dienstränge der Beamten kann ich nur dringend empfehlen. Bei sowas hilft derzeit auch noch die Wikipedia, bis der Eintrag dort gelöscht ist. Kann ich nur empfehlen zu studieren, damit man auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Da komme ich gleich noch auf ein Beispiel, was man sozusagen hätte vermeiden können dadurch. Der letzte Punkt ist ein bisschen schwierig, aber es ist tatsächlich so, dass es, wie gesagt, verschiedene Schemata gibt, nach denen die Polizei eine Verhaftung vornimmt, eine Absicherung vornimmt und dann entsprechend Personen, die da hineingeraten, die sind dann auf einmal, ist man schon im Bereich der versuchten Gefangenenbefreiung. Jetzt ist natürlich, möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt uns so vorsichtig verhalten müssen und jetzt hineininterpretieren müssen, was jetzt gerade ist. Aber es hilft schon, wenn man die Schema da der Polizei kennt, wenn man sieht, okay, hier ist eine Verhaftung, hier ist eine Absicherung. Wenn ich da reingehe, sozusagen in den inneren Kreis, dann riskiere ich halt, dass ich gerade wegen Widerstands oder wegen Störung und so weiter und fort. Also das sind zumindest die Sachen, die ich da in den Akten alles so herausgelesen habe aus den entsprechenden Situationen. Ich will, wie gesagt, ein kurzes erheiterndes Beispiel geben, was man hätte vermeiden können, ist eher etwas Situationskomik in diesem Fall. Das ist in diesem Fall bei etwa, Moment. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das Polizeivideo. Entschuldigung, das musste ich jetzt noch mal kurz wegdrücken, weil es die falsche Szene ist. Ah! ungefähr. So, jetzt mal genau hin. Also das präzise ist der Leiter der Einheit. Wie gesagt, Dienstränge erkennen, kann ich empfehlen, hilft. Da hat er gerade die Chance verpasst, ihn zu sprechen. Also ihr habt das gehört, ja? Er hat gesagt, ich möchte den Leiter der Einheit sprechen. Vielleicht noch mal kurz, weil es so schön war, noch mal kurz.
Der fühlt sich ja auch nicht angesprochen.
Okay. Ja, das hätte er durchaus hören können, aber an der Stelle hat er selbstverständlich eine selektive Gehörschwäche. Also das ist ja nicht anders zu erwarten. Woran erkennt man das denn? Der Mann hat 3 Punkte auf der Jacke, alle anderen haben nur 2. Nee, das ist tatsächlich der Punkt. Ja, okay. Ich meine, wie gesagt, wenn man... Also was ich ja sozusagen, was ich empfehlen möchte, ist, dass man sich die Dienstränge vorher mal anguckt und dass, wenn man in so eine Szene hineinläuft, dass man halt gleich weiß, okay, da läuft der Gruppenführer rum, beziehungsweise in dem Fall, das ist der Zugführer, der hat also 100 Leute unter sich, dann gibt es die Gruppenführer, dann die haben 2 Punkte und dann gibt es die, die überhaupt keine Punkte haben, das sind quasi die einfachen Zieher, Schläger und sonstigen Beamte. Ich habe aber auch einen Kandidaten entdeckt, das ist quasi mein Lieblingskandidat in diesen Polizeivideos, der es wirklich richtig gemacht hat, der die Aufzeichnungen, die Videoüberwachung der Beamten genutzt hat, um mal mit denen zu diskutieren und denen einfach mal in ihre Dokumentation ein bisschen Klartext hineinzubringen. Das war mal Minute 14.
Mal sehen. In Richtung.
Wenn Sie auf.
Genau.
Also jetzt Eintreffen des Gefangenentransporters. Dann werden beide männlichen Personen hier vom LKW praktisch erstmal hier vom Ort entfernt. Aber auf dieses Eintreffen bislang keine Resonanz der umliegenden Personen. Was soll das jetzt? Macht Ihnen das Spaß?
Ja, macht Ihnen das Spaß? Wo ihr
bestimmt nicht.
Lassen es doch sein. Sie sind doch eine selbstbestimmte Persönlichkeit.
Machen wir es.
Wenn es Ihnen keinen Spaß macht, müssen Sie es doch nicht machen.
Ja, richtig. Okay. Und jetzt?
Ich finde das voyeuristisch.
Ja?
Ja.
Ich finde das jetzt ein schönes Video.
Krank.
Bitte?
Ich finde es kriminell und krank, weil es ist ja ein Thema der Demonstration zum Beispiel gewesen.
Ja. Was? Genau?
Ständige Überwachung.
Aha. Und das ist jetzt eine ständige Überwachung?
Ja.
In dem Moment, wo Sie herkommen? Das
Nein,
wissen Sie.
Wo Sie die ganze Zeit filmen hier.
Genau. Ich persönlich,
meinst du?
Immer
die jungen Leute, Sie und andere, filmen Autos und sonst was.
Gut.
Ja.
Dann wünsche ich erstmal was.
Warum? Ist noch nicht Feierabend.
Nee, doch, wir haben Zeit. Sehr schön.
Das ist doch mein privates Wochenende, aber ich will ja nicht Kohle für sowas wie Sie auf Staatskosten.
Nee.
Teuerste ABM Deutschlands.
Wenn Sie
Wo
das
sind
so
Sie produktiv?
Ja.
Schaffen Sie Kindergartenplätze? Schaffen Sie pädagogische Fähigkeiten?
Was schaffen Sie denn?
Ich arbeite sehr viel, bis zu 10 Stunden. Ich schaffe zum Beispiel Bildung.
Toll.
Für junge Leute.
Nee, da lässt sich nur gratulieren.
Ja.
Absolut. Ehrlichen Herzen gratuliere ich Ihnen.
Ich habe einfach was dagegen. Das wird immer so der Begriff des Sozialschmarotzertums so schnell geprägt. Und da finde ich, haben wir zu viele, die Beamte sind. Und
okay, ich würde dann jetzt, einen Schritt hier rüber machen und dann beenden wir das damit. Ist das in Ordnung? Nee,
beenden wir gar nichts. Ich bin schon gar nicht auf Ihr Kommando. Außerdem kann man ja auch mal vernünftig reden.
Ich rede nicht vernünftig?
Also
jetzt sagen Sie mir nicht, ich habe nicht vernünftig geredet.
Also natürlich geht es erstmal um eine Provokation, weil bei Ihnen, bei den meisten Beamten klappt es leider nur über diesen Weg. Aber Sie sind ja auch nicht in der Lage, zum Beispiel einfach zu sagen, jetzt komm, lass uns mal reden.
damit bin ich dann jetzt auch erstmal am Ende. Ich bin jetzt wegen diesem zeitlichen Verzug nicht ganz sicher, ob wir noch Zeit für Fragen haben. Vielleicht kann mir kurz jemand von der Technik dazu was sagen. Achso, danach kommt gar nichts mehr. Nee, dann vorher frei. Wenn ihr Fragen habt oder noch was dazu sagen möchtet, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Bitte.
Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, es hier zu sagen, aber es gibt halt political incorrect, den klerikal-faschistischen Block. Und diese sogenannten rechten Spürnasen haben ein Video mit dem Opfer aufgetrieben, wo er bei der Flughafendemo in eine ähnliche Situation reingeriet, um dann sozusagen zu zeigen, guckt mal, der ist immer am Provozieren etc. Mir ist der Mensch sympathisch, dass er sich von den Bullen das nicht gefallen lässt. Ich wollte nur darauf hinweisen, falls das vor Gericht auftaucht, es geht jetzt nicht konkret um den Fall, aber der Mensch ist halt ein bisschen mutiger als die Masse und kriegt halt dementsprechend öfter Ärger. Und das wird halt von Rechten in ihrem Blog dann als abgefeiert. Das ist der ewige Störer.
Ja, es gab auch äußerst interessante Beiträge in den Polizeiforen, die man im Internet so verfolgen kann. Klar, aber es geht hier auch, nicht um die Persönlichkeit der Akteure, sondern es geht um das, was hier passiert ist oder nicht passiert ist.
Naja,
insofern kann man das schon.
Wir waren auch der Auffassung, dass der ja auch ein unangenehmer Mensch sein kann, aber man darf ja auch einem unangenehmen Mensch nicht die Lippe vom Kiefer reißen oder vielleicht ihn ans Kinn schlagen mit voller Wucht. Das ist ja nicht erlaubt. Das darf die Polizei ja nicht machen. Die muss ja nicht nur sympathische Menschen anständig behandeln. Finden wir.
Ich wollte mal wissen, wenn ich das nächste Mal auf einer Demonstration bin und eine Videokamera dabei habe, wie setze ich diese am sinnvollsten ein? Vielleicht könnte man es auch im nächsten Jahr in einem extra Talk oder so mal besprechen.
Ja, wie gesagt, wenn du synchronisierte Uhrzeit hast, was ich empfehlen möchte, da habe ich noch keine abschließende Liste, ist, also die Polizisten haben ja bei ihren Kameras, das ist euch vielleicht auch aufgefallen, grundsätzlich ein Stativ dabei. Und die wissen auch warum. Weil insbesondere bei den schnellen Bewegungsabläufen, wenn man mit einer Handkamera da unterwegs ist und so rumwischt, da genau seht ihr dann die Qualitätsunterschiede der Kameras. Ob man da in den Einzelbildern, wir haben ja 30 Bilder die Sekunde, ob man da noch was erkennt oder was nicht. Und wir haben hier teilweise von, ich sag mal, aus der Seite der Demonstrationsteilnehmer Leute mit 200-Euro-Kameras gehabt, die hervorragende Einzelbilder geliefert haben und Leute mit teureren Kameras, wo das nicht der Fall war. Ich bin da an dieser Stelle nicht vom Fach, aber das muss man tatsächlich nochmal genau angucken, was sich da am besten geeignet. Wobei, ganz klar, Stative werden wir wahrscheinlich nicht empfehlen können, wirklich mitzuführen, weil die gleich mal als Schlagwerkzeug entsprechend bezeichnet werden und polizeilich wahrscheinlich kassiert werden.
Kurze Punkte, Andi. Also erstens mal ganz herzlichen Dank. Ich fand es eine ganz großartige Aktion des Clubs und dass ihr das sofort so auf die Spur gekriegt habt, ist wirklich eine tolle Geschichte. Kann man auch wirklich stolz drauf sein. Zwei Fragen jetzt in dem Zusammenhang. Du hast heute Morgen kurz angesprochen oder habe ich es falsch verstanden, dass es eidesstattliche Versicherungen der beteiligten Beamten gäbe. Ist dieses richtig oder war das jetzt ein Missverständnis bei mir?
Nein.
Und die dritte Geschichte, eine Frage jetzt auch an den Strafrechtler, weil ich hatte jetzt bei den Studentendemos in Tübingen und in Freiburg an zwei Stellen Auseinandersetzungen mit Beamten, die gefilmt haben. Vielleicht mal ein paar ganz kurze Hinweise zu dieser anlassbezogenen Videofilmerei, was zu unterlassen ist, was sie machen können und wie auch immer. Vielleicht hier noch ein praktischer Tipp in dem Zusammenhang.
Das geht, glaube ich, an dich, Johnny.
Also ich meine, das ist ja mehr ein philosophisches Problem. Jetzt für das Problem, was wir haben. Zunächst einmal begründet ja ein unter Verstoß gegen die Bestimmungen des Kunsturhebergesetzes entstandenes Bildmaterial kein Beweisverwertungsverbot. Das heißt, selbst wenn man aus bildrechtlichen oder persönlichkeitsrechtlichen Gründen ein Bild gar nicht herstellen darf oder Aufnahmen nicht vornehmen darf, Nein, nein, ich rede im Allgemeinen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Polizeibeamter, von dem Einzelaufnahmen gemacht werden, einen Unterlassungsanspruch hätte, den er theoretisch durchsetzen kann. Für Aufnahmen von Demonstrationen sieht ja das Kunsturhebergesetz ausdrücklich eine Ausnahme von den Bildrechten vor. Wer sich manifestiert, wer an Demonstrationen teilnimmt, sei es als Beamter, der da irgendwelche Ordnungsaufgaben vornimmt, oder als Manifestant, der erteilt Kraft Gesetzes die Genehmigung solcher Bildaufnahmen. Aber ich meine, selbst wenn man Bildaufnahmen herstellt, die nicht zulässig sind, begründet die Nichtzulässigkeit der Herstellung nicht die spätere Verwertung im Zusammenhang mit der Aufklärung eines solchen Falles. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, solange solche Demonstrationen mit solchen Risiken von Straftaten von Polizeibeamten verbunden sind, und nach dem, was ich hier erlebt habe und gesehen habe, muss ich davon ausgehen, dass das ein struktureller Ausbildungsmangel ist. Die Leute sind einfach falsch ausgebildet. Die sind aggressiv, die können mit dieser körperlichen intensiven Auseinandersetzung dieser Gruppen nicht umgehen. Wenn man die Kommentare von den Videografen der Polizei hört, dann merkt man, dass die voller Hass, voller Abneigung, voller persönlicher Verzweiflung darüber sind, dass sie sich mit diesen Leuten, den sogenannten Demonstranten, auseinandersetzen müssen. Die ganzen Kommentierungen sind abwertend, die reden praktisch immer vom Gegenüber, die haben so eine Art martialische Feindbildartikulation. Und solange das so ist, muss man vielleicht wirklich den Leuten den Rat geben, möglichst viel Beweissicherung zu betreiben. Und wenn solche Situationen entstehen, eben zu versuchen, möglichst viel drumherum aufzunehmen. Also das war ein reiner Zufall. Alle, die wir damit zu tun haben, auch die Anwälte, sagen, wir sind seit 30, 40 Jahren damit konfrontiert, dass zu uns Mandanten kommen, die sagen, also wir haben an einer Demonstration teilgenommen, wir sind zusammengeschlagen worden und jetzt wird uns der Vorwurf gemacht, wir hätten Widerstand geleistet, wir hätten Polizeibeamte angegriffen, wir hätten den Anlass dafür gegeben, dass wir zusammengeschlagen worden sind. Und wir haben seit 30 Jahren damit zu tun, dass wir auf Polizeibeamte als Zeugen treffen, die abgestimmt untereinander sagen, das Opfer, das zusammengeschlagen wurde, hat in Wahrheit Widerstand geleistet, war in Wahrheit der Straftäter, und wir, die geschlagen haben als Polizeibeamten, haben doch nur den staatlichen Ordnungs- und Strafauftrag durchgesetzt. Und das ist hier mal ein Fall, in dem man sozusagen bis ganz oben, der Polizeipräsident persönlich ist ja verwickelt, die Verdunklung und die Abwälzung von der eigenen Schuld auf den polizeilichen Gegenüber, also auf diesen Fahrradfahrer, durch Videoaufnahmen, durch Zeugenaussagen. Das ist ja ganz wichtig, dass es Personen gibt, die dabei gewesen sind und Zeugenaussagen machen können. Wir haben ja massenhaft Leute, die auf den Bildern, wie zum Beispiel ihn, abgebildet sind, die die einzelnen Schritte viel besser als ich jetzt zum Beispiel, der ich es nur von den Bildern her kenne, dann später auch in Gerichtsverfahren als Zeugen bekunden können. Und dass das dann auch gesammelt wird. Und da sind natürlich so Einrichtungen wie der Ermittlungsausschuss oder hier der Club oder Leute, die das dann verantwortlich sehr schnell übernehmen, absolut wichtig. Allein schon, wenn die Beweissicherung über die schweren Verletzungen, die der Mann davon getragen hätte, nicht stattgefunden hätte. Wenn der nach einer Woche zum Arzt gegangen wäre, hätten die gesagt, ach, ist doch Quatsch, der hat doch gar nichts, das ist doch alles Gemache und Getue, wenn der nur so einen Bericht aus dem Krankenhaus gehabt hätte. Allein der Umstand, dass er beim Gerichtsmediziner, beim Professor Zokos gewesen ist, den die selber eingeschaltet hätten, wenn sie das Gegenteil hätten beweisen wollen, macht jede Diskussion über die Schwere der Verletzungen jetzt sinnlos für die. Die können jetzt nicht mehr darüber reden, dass ihm die Lippen abgerissen waren. Der musste unten und oben genäht werden. Darüber kann man nicht mehr reden. Man kann jetzt nur noch darüber reden, ob das erlaubtes polizeiliches Handeln ist, dem Mann in der Situation die Lippen abzureißen. Daran kann man aber nicht drüber reden. Das wird selbst der Polizeipräsident nicht behaupten, dass das erforderlich war. Und deswegen kann ich nur sagen, also die philosophische Frage, ob man, wenn man selber gegen so einen staatlichen Überwachungswahn demonstriert, ob man dann seinerseits Gegenüberwachung organisieren kann, kann ich nicht beantworten. Ich würde immer sagen, das ist eine reine Notwehr- oder Nothilfeleistung. Solange auf der Gegenseite so eine Gewaltbereitschaft besteht, muss man vorsorglich auch Beweis sichern. Man kann ja sich anständig verhalten, anständiger als das polizeiliche Gegenüber, und wenn nichts passiert ist, die Bilder sogleich löschen. Damit hat man ja dem Anspruch und Recht auf informationelle Selbstbestimmung derjenigen, die man da gefilmt hat, Genüge getan.
Weil vielleicht noch
die letzten drei Fragen, bitte.
Also ich will noch kurz eine Kleinigkeit ergänzen. Wir hatten einen Fotografen mit einem Teleobjektiv, der ungefähr 10 Meter weit entfernt stand, der uns sehr hervorragende Bilder geliefert hat. Der hat auch von den Polizeibeamten Einzelbilder gemacht. Und ein Polizeibeamter ist dann auch sofort zu ihm hochgegangen, hat ihn aufgefordert, das zu löschen. Der hat allerdings das gut gemacht, und das ist vielleicht eine Taktik, die man sich merken sollte. Der hat, als er gesehen hat, dass der Polizeibeamte auf ihn zuläuft, bereits die SD-Karte rausgenommen und dem Kumpel zugeschmissen. Das sind also Sachen, die man vielleicht im Kopf haben sollte.
Wobei ich persönlich sagen würde, der Polizeibeamte hatte weder zivilrechtlich noch polizeirechtlich das Recht, diese Löschung durchzusetzen, im Wege der Selbsthilfe oder der, das wäre eine verbotene Eigenmacht. Der hat ja nicht das Recht, solche Dinge durchzusetzen, ohne vorher einen Richter zu fragen. Es könnte ja durchaus sein, ich habe ja auf die Bestimmung des 23 Absatz 2 Kunsturhebergesetz hingewiesen, dass der berechtigterweise diese Bilder gemacht hat, weil er nämlich einen Demonstrationszug fotografiert hat. Das sieht ja das Gesetz.
Ja, gut, dann. Ja. Jetzt war noch da links eine Frage, oder? Die Beamten haben an Eidestadt die Dinge erklärt, und zwar bereits am Sonntagabend, sprich zu einem Zeitpunkt, als sie nicht wussten, dass wir mehr als dieses eine Video haben.
Es gibt ja noch mehr Verfahren, die wir eingeleitet haben. Wir haben gegen einen der Videografen wegen Strafvereitelung Strafanzeige erstattet, weil der ja absichtlich daneben gehalten hat und nicht das eigentliche Geschehen gefilmt hat. Wir haben auch im politischen Raum, ist gefragt worden, der Polizeipräsident, ob es so eine Weisung gibt, dass polizeiliche Festnahmen nicht gefilmt werden dürfen. Da hat er erklärt, nein, die gibt es nicht. Natürlich soll sowas, das ist ja dann sozusagen der Geschehensschwerpunkt, gefilmt werden. Und es gibt eben Strafanzeigen wegen Strafvereitelung und auch wegen der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung wegen der Zeugenaussagen. Denn wenn die Zeugenaussage falsch ist und wenn sie das Geschehen, was da stattgefunden hat, als eine Art erlaubtes polizeiliches Handeln oder gar eine Notwehrmaßnahme darstellt, obwohl es in Wahrheit eine Straftat, eine Körperverletzung im Amt und eine Freiheitsberaubung war, dann stellt das ja eine Strafvereitelung dar. Und soweit in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eine eidesstattliche Versicherung abgegeben worden ist, würde das natürlich auch die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung als Straftat darstellen, denn man darf natürlich nicht bei Gericht falsche eidesstattliche Versicherung abgeben.
Was hat das für Konsequenzen für Beamte?
Naja, nun muss man ja zunächst einmal feststellen, was ist die materielle Wahrheit. Wenn die materielle Wahrheit ist das, was wir sagen, dann könnte objektiv eine falsche eidesstattliche Versicherung vorliegen. Da muss man dann noch feststellen, ob der dabei auch Tatvorsatz hatte, ob er es besser wusste. Möglicherweise, das wissen wir von unserem Kanzler Kohl, hatte der irgendwie ein illuzides Intervall erlebt oder so. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es keinen Beteiligten dieser Figuren gibt, der nicht im Moment mit einem eigenen Verfahren zu kämpfen hat. Das wiederum führt dazu, dass sie weniger beredsam sind als in anderen vergleichbaren Verfahren, vielmehr sich so verhalten, wie sich eine Horde von Straftätern im Gemeinen, wenn sie gut anwaltlich beraten ist, verhält, dass sie nämlich alle das Recht zu schweigen für sich in Anspruch nehmen. Wenn sie nun aber alle schweigen, dann kann kein Chorgeist im Reden entstehen, sondern allenfalls im Schweigen. Und dann sprechen wiederum die Bilder und die vielen Zeugen, die es ja auch gibt, die alle kleine Teile des Geschehens gesehen haben und in einer Weise gesehen haben, dass man es jetzt in das Gesamtbild, das man ja durch diese synchronisierte Videografie auch schon mal darstellen kann. Es hat bisher noch keiner die Behauptung aufgestellt, dass die Bilder gefälscht wären.
Auch die Polizei hat die echte...
Vielleicht nochmal ganz konkret zu der Frage der möglichen Löschung oder Beschlagnahme von Bildern. Ich denke, da sollte man sich auch die Machtverhältnisse vor Ort sehr genau anschauen. Und es kann sicherlich sinnvoll sein, die SD-Karte einfach, wenn man das noch kann, jemandem anders anzuvertrauen oder sie sonst irgendwie sicherzustellen. Falls das realistischerweise nicht denkbar ist, würde ich es für klüger halten, die Bilder vor den Augen des Beamten zu löschen und anschließend die SD-Karte zu wechseln und mit passender Software zu behandeln, um das Problem zu lösen. Denn es besteht, ich denke mal, da wird, das ist auch nicht wirklich strittig, durchaus die Möglichkeit, dass zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des dort potenziell verletzten Beamten er zumindest eine Beschlagnahme auch juristisch, das möglicherweise auch vor Gericht durchstünde, weil er natürlich durchaus die Einrede bringen kann, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu verhindern, dass dieses Bild überhaupt potenziell in Umlauf kommen kann. Und nochmal vielleicht ganz allgemein, also ich habe auch auf diversen Demos dieser Art fotografiert und mir ist aufgefallen, dass tatsächlich auf Polizeiseite Muffensausen in wirklich erkennbarem Umfang stattfindet, wann immer man auch völlig statische Szenen von Aufmärschen oder wo sie irgendwo am Rumstehen sind, fotografiert, passiert es häufig, dass sie komplett abziehen und irgendwo anders hingehen oder aber auch an Versuchen in Diskussionen über die Rechtmäßigkeit von Bildern, von Übersichtsbildern zu verwickeln, wo dann in aller Regel auch die Sach- und Fachkunde in Sachen Kunsturheberrechtsgesetz besonders bei Nichtpunktträgern nicht so ganz übermäßig weit reicht. Das ist also durchaus etwas, was sich inzwischen auch rumgesprochen hat, dass das durchaus gelegentlich mal dann auch denen auf die Butterseite schlagen kann.
Gut, aber wir reden ja jetzt hier, natürlich ist das ein geschicktes Vorgehen, aber ich wäre doch dafür, dass man auch offensiv das Recht, solche Aufnahmen herzustellen, verteidigt und in Anspruch nimmt. Noch einmal, das ist ja keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, dass Demonstrationen und Aufzüge ausdrücklich aus dem Persönlichkeits- und Bildrechtsschutz herausgenommen sind und dass man vielleicht auch, weil man ja eigentlich erreichen will, dass man wechselseitig straffrei solche Demonstrationen durchführt. Das ist ja eigentlich das Ziel wahrscheinlich, dass da verschiedene Beteiligten verfolgen, dass man dann wechselseitig auch das Recht in Anspruch nehmen kann, das, was da geschieht, an potenziellen Straftaten zunächst zu dokumentieren. Das finde ich deshalb, natürlich hast du recht, wenn da die Machtverhältnisse sind, wie du es gerade schilderst, dann mag es anders sein. Aber dass man von vornherein immer schuldbewusst den Schwanz einzieht und sagt, natürlich haben wir kein Recht, Polizeibeamte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Das ist alles Sozialsphäre, ja, zu fotografieren, das würde ich auch nicht sagen, sondern da muss man vielleicht sogar den Fall zum Anlass nehmen, zu sagen, es nützt euch am Ende ja auch selbst, wenn sowas mal rauskommt und ihr erkennt, dass ihr da Ausbildungsmängel habt. Ich sage noch einmal, das war ja kein Ausreißer.
Vollkommen richtig. Ich wollte halt nur auf diese technische Möglichkeit hinweisen, wenn das die konkrete Situation so sich das so anbietet. Aber es ist natürlich völlig klar, dass in der Tat das Agieren der Polizei in der Öffentlichkeit dokumentierbar sein muss und man das auch natürlich vor Polizeibeamten, zumindest sobald sie eine korrekte Berufsauffassung haben, das auch überhaupt kein Problem sein darf.
Der Verbotsirrtum wird immer zugunsten des Staates ausgelegt, wurde mir mal in einem Prozess gesagt und deswegen bin ich manchmal sehr vorsichtig. Ich möchte euch beiden auch noch mal danken für die Arbeit, die ihr euch damit gemacht habt. Ich finde das sehr prima, aber ich möchte eins noch hinzufügen. Sich einfach nur zu sagen, es sind Prügelbullen, ist etwas zu einfach. Direkt im Anschluss der Demo, bevor die Polizei wusste, dass es diese Videos oder dieses eine besonders hochauflösende Video gab, hat mir der Einsatzleiter bereits gesagt, es gibt einen Vorfall, sie werden ihn untersuchen und wäre gar nicht gegangen. Punkt. Also das war der Polizei sehr klar. Sie hätten auch wie auch immer, dann intern zumindest irgendwas gemacht draus oder zumindest es behauptet. Dadurch, dass ihr euch so reingehängt habt und die Videos existierten, ist dann wirklich was daraus weitergegangen. Dann kommt dazu, ich habe eine Woche später eine Fortbildung gegeben für Polizisten aus aller Herren Länder. Und das Spannende dabei war, ich habe das nur in einem Nebensatz erwähnt, weil es ging um Videoüberwachung an sich bei diesem Seminar, dass sämtliche Polizisten aus allen Ländern von diesem Vorfall bereits gehört haben und alle sich davon immens distanziert haben. Also die Polizisten auf der Straße, ganz normale Bereitschaftspolizisten auch, kennen den Vorfall und finden den entsetzlich. Dass sie das öffentlich in der Kamera nicht sagen, ist klar. Genauso wenig wie wir, wenn einer von uns über die Stränge geschlagen hat und doch ein bisschen zu viel gehackt hat, liefern wir den ja auch nicht direkt aus, sondern halten unseren schützenden Arm des Korbgeist, hoffe ich zumindest, ein bisschen über ihn. Ja, also muss man das auch ein bisschen sehen. Aber ich weiß, dass auch intern der Polizei dieser Vorfall unter geht überhaupt nicht läuft. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das ein bisschen zu nivellieren. Und das ist, glaube ich, auch einem gesellschaftlichen Diskurs förderlich, wo die Polizei so angenervt ist von der Politik, die nämlich auch dazu führt, dass sie kaum Möglichkeit haben, vernünftig zu arbeiten. Also es ist nicht nur schlecht ausgebildeter Polizist, sondern strukturelles Problem bei der Bereitschaftspolizei. Dass man die Möglichkeiten, dass die Polizei so langsam auf unsere Seite kommen möchte und mit uns gemeinsam gegen die Regierung kämpfen will, nicht ganz ausschließen sollte.
Aber wenn ich dazu was sagen darf, also man muss vielleicht wirklich nochmal bedenken, natürlich ist das nicht in Ordnung, von Prügelbullen zu reden, aber wir haben ja am Anfang nicht durchgezogen. Wir haben am Anfang uns gewundert, als die Presseerklärung am Sonntag im Netz erschien, haben wir uns gewundert, haben gedacht, der Glitsch ist eigentlich ein vernünftiger Mann. Und wir haben unser erstes Schreiben eher aufklärerisch an ihn gesandt und haben gesagt, hör mal, das ist vielleicht ein Fall, der liegt etwas anders, als du den üblicherweise mit deinen Autonomen hast. Überleg noch mal. Und das hat nicht etwa dazu geführt, dass dann ein Innehalten stattfand, sondern der hat sich sogar geweigert, die Stellungnahme des Tatopfers mit seiner verlogenen Presseerklärung zu verbinden. Und dann bin ich, da wusste ich auch, dass er es nun mit jemandem zu tun hat, der den Worten Taten folgen lässt. Dann habe ich ihm eine Abmahnung geschickt. Dann ist er in den Innenausschuss des Abgeordnetenhauses gegangen und hat erneut diese Geschichte in die Welt gesetzt. Und ich muss leider auch sagen, dass das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen, das ist nicht das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, aber ausdrücklich das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen schon so ist, dass ich das Gefühl habe, dass die auf Biegen und Brechen das Geschehen, das auf dem sogenannten Hauptvideo zu sehen ist, erklären wollen durch vorangegangenes Fehlverhalten des Tatopfers. Und soweit das sozusagen widerlegt ist, neue Ausflüchte suchen. Das heißt also, mein verfestigter Eindruck in diesem Fall ist, dass es nicht ein Irrtum des Momentes war, sondern ein Fehler in der Struktur. Und deswegen sage ich noch einmal, solange Polizeibeamte, und ich werfe das ja nicht Reißer und Schläger vor, die anderen waren ja auch nicht besser drauf. Die waren nun vielleicht zufällig die da sich haben in Straftaten verstricken lassen, aber aggressiv waren die alle. Das ist überhaupt nicht zu erklären. Das war doch eine vernünftige Demonstration, die ist vernünftig durchgeführt worden. Es ist überhaupt nicht zu erklären, warum die so aggressiv drauf waren. Wenn ihr euch diese Bilder anguckt, da ist nicht einer ohne Spannung in sich. Absoluten Hass gegen diese Leute, gegen diese sogenannten Demonstranten. Und das Verhalten danach, noch einmal, das sind ja nicht irgendwie die Polizeibeamten, die zum eigenen Frommen und zur Abwehr eigener Strafverfolgung anfangen zu lügen, sondern das geht bis in die absolute Spitze der Polizeiführung. Und der Innensenator sitzt daneben, fällt dem nicht ins Wort. Da muss man schon sagen, dass das ich mir vor diesem Ereignis nach, ich weiß nicht, 5 Jahren rot-roter Regierung und ich weiß nicht wie lange aufklärerischer Polizeiführung in Berlin nicht hätte vorstellen können, dass bei einem so offensichtlichen Fehlverhalten noch versucht wird, das zu ummänteln. Und deswegen meine ich eben schon, solange die Verhältnisse so sind, ist man gut beraten, wenn man sich nicht auf die Selbstheilungskräfte der Polizei verlässt.
Gut, hiermit beenden wir den aufgezeichneten Part und vielen Dank an Anne Müller-Magun und Johnny Reisenberg für den Talk heute. Applaus